Wovor haben wir eigentlich Angst? Darum wird es heute gehen im Sei Mutig TV Podcast mit Ingmar Bieder. Er ist Ergotherapeut, Faszientherapeut, Ernährungsberater, Personal Trainer und seit einigen Jahren auch YouTuber mit einem sehr erfolgreichen Kanal, wo es nicht nur um gesundheitliche, sondern auch um spirituelle und bewusstseinserweiternde Themen geht. Wir haben seinen Kanal erst vor einigen Wochen entdeckt und waren begeistert von seiner Klarheit, Ruhe und seinem Mut, mit welchem er die aktuellen Themen anspricht. Wir verlinken seinen Kanal unter dieser Episode. Lieber Ingmar, willkommen bei uns.
Vielen Dank. Ich bedanke mich erstmal auch natürlich für diese wunderschöne Einleitung. Alles so dargestellt, wie ich es auch nicht hätte besser machen können. Von dem her vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Ja, Ingmar, das Jahr 2020 war geprägt von dem Spiel zwischen Angst und Hoffnung und das dauert ja immer noch an. Sei es die Angst vor dem Virus oder die Angst vor dem Staat und der Willkür und all den Maßnahmen. Wovor haben wir Menschen in Wirklichkeit Angst?
Das hängt natürlich erstmal sehr davon ab, wie ich in meinem Leben Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, es gibt hier natürlich Menschen, die haben sehr starke und große Angst davor, die Kontrolle zum Beispiel zu verlieren. Das bedeutet, dass gerade jetzt in dieser Zeit sie nicht mehr darüber bestimmen dürfen, was sie wirklich machen wollen. Das heißt, nicht mehr die Kontrolle über ihr eigenes Handeln haben wollen. Und dieses Problem ist ein wirkliches Problem, wie man eben auch sieht, weil sobald Limitierungen stattfinden, haben wir ja schlichtweg gar keine Möglichkeiten mehr, tatsächlich das eigene Handeln noch weiter fortzusetzen. Und das resultiert natürlich bei einigen Menschen dann in der Angst. Eine weitere Angst, die sich auch natürlich aufgrund des Vorhandenseins dieses Virus, zumindest wenn man sich das Ganze eben von der offiziellen Seite so anschaut, dann entsteht da auch eine Angst zu sterben, eine Angst in irgendeiner Weise eine Krankheit zu bekommen, die das Leben nachträglich ja bereichern bzw. das Leben nachträglich entsprechend so gestalten könnte, dass es dann dazu führt, dass eventuell auch noch Folgeschäden stattfinden. Das ist ja auch immer wieder in der Diskussion und damit arbeitet man auch sehr stark medial, dass Folgeschäden tatsächlich ja nicht vorhersehbar sind und dass man sich deshalb Gedanken machen muss, wie es denn in Zukunft weitergeht. Und das schürt natürlich ganz große Ängste bei Menschen, die sich generell sehr, sehr unsicher sind. Und man muss zum Teil auch sagen, und das ist kein Vorwurf an dieser Stelle, sondern es ist vielmehr ein Augenzwinkern meinerseits, dass das Wissen oftmals sehr fehlt und das liegt eben nicht daran, dass die Menschen sich nicht informieren, sondern es liegt daran, dass auch oft ein Informationsfluss unterbunden wird und dementsprechend auch in der Gesellschaft dieses Wissen einfach nicht vorhanden ist. Und dann gibt es noch viele andere Ängste, die der Mensch im Laufe seines Lebens oder auch in bestimmten Situationen entwickeln kann. Aber wenn ich dieses Thema betrachte, dann sehe ich vor allem Menschen, die oftmals gar nicht wissen, wer sie selbst sind und dadurch eben auch Ängste überhaupt entwickeln können. Da gebe ich mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt mal eine Angst zum Beispiel vor Insekten mir vorstelle, das ist für die Betroffenen eine sehr, sehr problematische Sache. Diese Menschen haben wirklich panische Angst, können zum Teil eben beispielsweise gar nicht mehr in den Keller gehen, können nicht mehr auf den Dachboden gehen, weil sie Angst haben, dass da oben irgendetwas rumkriecht, was ihnen schaden könnte. Wenn man das Ganze aber jetzt mal rein rational betrachten würde, jemand, der auch diese Angst nicht hat, dann befinden wir uns in einem Status, in dem unser Gehirn oder auch, wenn man das spirituell sieht, unser Ego uns etwas vormacht. Denn sind wir mal ehrlich, es gibt, glaube ich, kein Insekt auf dem Dachboden oder im Keller, welches uns wirklich großartig schaden könnte. Und da sieht man schon, dass die Sichtweise und der Blickwinkel vor allem ein sehr großer Aspekt ist, ob überhaupt Angst entsteht, ob man etwas wie Angst empfinden kann und vor allem, ob man diese Angst dann auch weiterhin zulässt. Denn das ist eine sehr schwierige Sache, mit Ängsten umzugehen im Alltag, weil sie eben sehr einschränkend sind. Und wenn wir jetzt nochmal zu dieser Einschränkung, die seit knapp 12 Monaten oder seit 11 Monaten vorherrschend ist, dann ist es eigentlich nichts anderes, wie dass wir uns selbst einschränken durch diese Ängste. Wir brauchen da eigentlich gar keinen Staat oder irgendwelche Maßnahmen, sondern wenn wir sehr große Ängste haben, dann schränken wir uns in unserem Leben sehr stark selbst ein und verstehen das oft erst, wenn viel Zeit vergangen ist oder wenn es einen gewissen Augenöffner auch für diese Angst gab.
Das hört sich alles so an, als ob diese Angst, die wir gerade erleben, wirklich wie eine Illusion ist.
Ja, aus meiner Sicht ist das auch eine Illusion. Wenn wir das auf das jetzige Thema beziehen, auf die Maßnahmen, auf alles das, was stattfindet, dann ist es das, was ich vorhin erklärt habe bezüglich dem Wissen, dass einfach das Wissen oft ein Mangel ist. Und dieser Mangel resultiert dann wiederum darin, dass wir anfangen zu glauben. Und Glauben ist immer eine Sache, die selbst gesellschaftlich sehr als problematisch oder auch als kritisch angesehen werden kann. Weil wenn wir davon ausgehen, dass in aller Welt aktuell das Wissenschaftliche ja scheinbar das Allerwichtigste ist, um entsprechend hier auch die Maßnahmen korrekt oder zumindest auch human zu gestalten, dann sehen wir aber, wenn wir hinter die Kulissen schauen, dass oft da gar nicht so viel Wissenschaft dahinter steckt. Und das wird aber so vermittelt, dass es so ist. Und daraus entsteht dann wiederum eine Angst bei sehr vielen Menschen, die ja eigentlich rein faktisch betrachtet eine Illusion ist, wenn ich mir die Wissenschaft dahinter anschaue, die nicht mehr oft ist als Erkenntnisse, die in einem bestimmten Rahmen gewonnen wurden. Und wenn wir das Thema Ängste als Illusion generell betrachten, dann ist es oft auch so, dass wir eben auch gar nicht verstehen und wissen, warum wir tatsächlich Angst vor etwas haben. Wenn man jetzt jemanden fragt, und ich hatte in meiner Praxis in den letzten 3 Jahren, in den letzten 4 Jahren sehr viel Umgang mit Menschen, mit Angstzuständen, mit Panikattacken. Und wenn man diese Menschen fragt, worin liegt denn eigentlich deine Kernangst begraben? Warum hast du überhaupt Panik? Dann ist ganz oft der Gedanke da, dass man gar nicht erstmal erklären kann, warum, wieso. Und das ist für mich dann immer ein Zeichen, okay, derjenige hat sich damit gar nicht auseinandergesetzt und hat vielleicht auch hier selbst noch gar nicht hinter die Kulissen geschaut, um zu erkennen, dass es hinter den Kulissen eigentlich eine Illusion ist, ein Theaterspiel, was wiederum vom Ego erzeugt wird. Und hierbei muss man 2 Begrifflichkeiten unterscheiden. Und zwar, das ist einmal das Ego, wie man es in der Psychologie als gewissen Teil des Bewusstseins ansieht. Aber eben auch, wenn man sich spirituell mit dem Thema beschäftigt, dann ist es eben der Körper, die Materie, das Ego. Und das Ego wiederum hat eben immer den Gedanken, nicht wirklich, aber rein metaphorisch betrachtet, den Körper so gesehen behalten zu wollen, den Körper schützen zu wollen. Das sind dann auch alles die Mechanismen, die dann losgetreten werden, wenn jemand Angst empfindet. Es werden Stresshormone ausgeschieden, Cortisol wird ausgeschieden, Adrenalin, Noradrenalin. Und das sind alles Punkte, die nur in der Materie so gesehen stattfinden und das wiederum ein Schutzmechanismus des Körpers ist, um den seelischen Teil des Körpers, der eben ein Teil des Körpers ist, nicht gehen zu lassen. Und in meiner Zeit in der Praxis war das immer ein Punkt, bei dem ich versucht habe, sehr vielen Menschen da auch zur Seite zu stehen und versucht habe, auch denen das ein Stück weit zu erklären, damit sie selbst den Weg finden, gegen diese Ängste ganz gezielt vorzugehen, indem sie erstmal erkennen, dass die Angst nur ein Gefühl, eine Emotion ist und sie sich dann im weiteren Verlauf anschauen, ob diese Angst tatsächlich real ist, ob sie diese Angst wirklich fühlen können und vor allem, was sie denn von dieser Angst erwarten, was sie davon haben, auch in Bezug darauf, dass ich jemand bin, der immer jedem, der mit solchen Problemen auf mich zukommt, sagt, Überlege dir einmal, was du für dein Leben haben möchtest und überlege dir vor allem, wie viel Positives du in deinem Leben haben möchtest. Und wenn du der Meinung bist, wie auch ich, dass du sehr viel Positives in deinem Leben haben möchtest, dann musst du anfangen, auch nur das zuzulassen. Und das negative Gefühl ist eben die Angst. Demnach musst du erstmal anfangen, diese Angst beiseite zu schieben. Ich sage nicht verdrängen, sondern erstmal beiseite zu schieben und anfangen, so gut wie möglich diese Angst objektivierbar zu machen, um entsprechend dann wiederum auch mehr Entscheidungsgewalt zu haben, ob du das in deinem Leben weiterhin haben möchtest oder nicht.
Das heißt, was könnten die Menschen tun, wenn die Angst aufkommt? Ich verstand es so, dass die Menschen ihr eigenes Ego oder ihren Verstand einfach mit Wissen versorgen sollten, beziehungsweise ihre Aufmerksamkeit und Energie auf Dinge richten sollten, die sie lieber haben möchten, anstatt der Angst.
Also hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um aktiv gegen Angst vorzugehen. Wenn es darum geht, das Ganze aus spiritueller Sicht zu betrachten, dann ist eine Hilfe definitiv, sich mit seinem Ego auseinanderzusetzen, sich aber auch gleichzeitig damit auseinanderzusetzen, was man im Leben möchte, wohin man möchte und vor allem ganz klar zu differenzieren. Was ist das, was mein Ego möchte und was ist das, was ich als Selbst, als Seele möchte? Und ich sage sehr vielen Menschen immer wieder, fangt ganz simpel an mit einer Pro- und Kontraliste. Das heißt, ihr macht euch erstmal sehr viele Gedanken über dieses Thema. Das heißt, ihr könnt mit Meditation arbeiten, um in diesen Gedankenfluss zu kommen. Ihr könnt aber auch mit einem sehr entspannenden Yoga arbeiten. Die Art und Weise, wie ihr das macht, ist erstmal zweitrangig, denn ihr müsst für euch selbst herausfinden, wie man das am besten für sich optimieren und eben auch in diesen Flow so gesehen kommen kann. Und dann kann ich erstmal ganz simpel und ja vor allem gewissermaßen objektiv entscheiden, was ist das, was mein Ego möchte? Ist in meinem Ego nur so viel Angst, weil ich vielleicht gar nicht so viel Vertrauen habe zu meinem Selbst? Da spielt das Thema Urvertrauen aus der Psychologie wiederum auch eine Rolle, was aber auch in der spirituellen Entwicklung ein ganz großes Thema ist, was immer mehr in den Fokus gerückt werden muss. Denn wir wissen sowohl aus der Psychologie als auch aus der Spiritualität, dass Vertrauen, Urvertrauen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, um Ängste wieder aufzulösen. Denn wenn ich mir selbst, meinem Tun, meinem Handeln und meinem Sein vor allem vertraue, dann habe ich hier gar keinen Grund mehr, in eine Angst zu verfallen.
Was ist Urvertrauen? Ich denke, dass viele Menschen vielleicht auch durch traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit es gar nicht mehr spüren und sich nichts darunter vorstellen können. Also ich weiß schon, was du meinst, aber kann man es den Menschen deutlicher machen? Beziehungsweise, also wie fühlt sich so ein Urvertrauen an?
Genau, sehr guter Punkt, weil das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich immer wieder auch als Frage, entweder unter meinen Videos oder persönlich an mich gestellt, lese. Was ist eigentlich Urvertrauen? Wenn wir uns anschauen, dass das Kind auf die Welt kommt und einen ganz festen Bezugspunkt hat zu seinen Eltern, dann ist oftmals die Gegebenheit überhaupt da, Urvertrauen zu entwickeln. Aber viele denken, dass dieses Urvertrauen nahezu von alleine kommt. Das heißt, da muss ein Kind da sein und es müssen Eltern da sein, die sich um das Kind kümmern. Aber dieses Kümmern ist natürlich auch wieder eine sehr starke Definitionssache. Wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich um etwas, kann das etwas ganz anderes heißen, wie für x tausend verschiedene andere Menschen da draußen. Und deswegen ist es wichtig, erstmal grundlegend zu verstehen, wie Urvertrauen entsteht. Urvertrauen entsteht darin, dass das Kind sich immer 100% geborgen fühlt. Wenn es sich geborgen fühlt, heißt das gleichzeitig, dass sich das Kind immer in eine gewisse Schutzhülle packe. Jetzt muss man das Ganze aber nicht so verstehen, wie es vielleicht sehr viele Piloteneltern verstehen, dass es dann heißt, ja, mein Kind darf nichts und mein Kind muss immer beschützt sein, weil es sonst ja, was passieren könnte. Das wäre dann auch wieder so ein Thema der Angst, gerade bei Eltern. Sondern ich verstehe diese Schutzhülle viel mehr, als dass ich verstehe und durch meine eigene Intuition als Elternteil merke, was mein Kind benötigt und was mein Kind dann auch folgedessen bekommt. Das heißt, es ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, so könnte man das vielleicht bezeichnen, was für das Kind gestellt werden muss. Und hierbei sind vor allem die ersten 3 Jahre sehr entscheidend. Das Ganze geht aber auch schon direkt bei der Geburt los. Mittlerweile ist es so, dass den Müttern die Kinder entrissen werden. Direkt, wenn sie auf die Welt gekommen sind, dann dürfen sie vielleicht nochmal die ersten 5 Minuten auf dem Bauch der Mutter liegen. Dann war es das aber in der Regel schon wieder, weil dann Untersuchungen durchgeführt werden etc. Und das ist schon der erste Trennungsfaktor, der beim Kind aufkommt. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja, aber das Kind weiß das doch gar nicht, dass das so passiert. Das Kind kann doch gar nicht so weit denken und schlussfolgern. Doch, das Kind kann das. Bloß das kriegen wir als erwachsene Menschen eben nicht mit, weil ein Kind über Intuition das alles versteht, bloß eben auch im späteren Verlauf sehr viel davon gar nicht mehr weiß. Deswegen ist es ja auch so, dass die Kinder oftmals so einen, ja, Zurückerinnerungszeitraum haben von, sage ich mal, 3 bis 3,5 Jahren. Das heißt, wenn jetzt das Kind 12 Jahre alt ist, dann kann es sich in der Regel an Situationen erinnern, die im 3. oder auch erst 4. Lebensjahr stattgefunden haben. Das hat aber den Grund, dass sehr vieles davon in das Unterbewusstsein verbannt wurde. Und genau da kommen wir zu dem springenden Punkt, wenn es um das Urvertrauen geht. Das Urvertrauen ist ein Teil des Unterbewusstseins. Und in diesem Teil des Unterbewusstseins steckt eben all das drin, was erfahren wurde. Das heißt, wurde das Kind nach der Geburt direkt entnommen, hatten wir schon die erste Trennung. Das heißt nicht, dass jetzt dadurch die Bindung schon komplett flöten geht, aber es ist auf jeden Fall eine Trennung, wenn dann noch weitere Trennungen folgen sollten, die immer wieder sehr gravierend für das Kind sind, die führen dazu, dass womöglich das Urvertrauen bröckelt. Und dann gibt es überhaupt erst einen Raum, einen Platz, um verschiedenste Dinge überhaupt im Unterbewusstsein abzuspeichern, die man als negativ bezeichnen würde. Das ist das, was du angesprochen hattest mit schlechten Kindheitserfahrungen etc. etc., die dann natürlich noch obendrauf kommen und demnach noch mehr dem Urvertrauen einerseits schaden, vor allem wenn es eben Dinge sind, die im eigenen Elternhaus passiert sind. Aber auch das Urvertrauen nicht nur auf die Eltern bezogen, sondern zu einem Teil natürlich auch auf nahe Verwandte, mit denen man vielleicht viel Kontakt hatte, oder aber auch im späteren Verlauf des Lebens sehr enge Freunde, von denen man zum Teil sogar vielleicht enttäuscht wird. Auch das kann wiederum ein Bruch im Urvertrauen zu seinem eigenen Selbst sein. Also beim Urvertrauen geht es vor allem darum, zu wissen, ich bin sicher, weil ich ja eigentlich schon als Kind sehr stark beschützt wurde. Ich habe alles das auch bekommen, was ich mit meiner Intuition auch gewollt habe. Weil es findet ja auch eine sehr starke Interaktion zwischen Kind und Eltern statt. Da sind wir dann schon wieder im Bereich der Spiritualität, aber auch zum Teil in der Physik, wenn es um das Thema Resonanz geht. Es muss eine Resonanz da sein zwischen den Eltern und dem Kind, damit Urvertrauen entstehen kann.
Du sprichst mit deinen 29 Jahren sehr klug und weise, bist auch sehr bewandert in diesem Thema. Wie sieht es bei dir aus? Also hast du dein Urvertrauen behalten oder zurückgewinnen können? Oder hast du manchmal noch Ängste, vor allem in dieser Zeit?
Sehr gute Frage. Also was das Thema Ängste angeht, da gehe ich mal als erstes drauf ein. Das werde ich immer wieder gefragt, weil ich ja auch eine gewisse Position einnehme, was so das Thema der Aufklärung angeht, vielmehr im Gesundheitlichen als im Politischen. Und ich werde immer wieder gefragt, hast du denn gar keine Angst, was die Zukunft bringt? Hast du keine Angst, was womöglich passieren könnte, was du selbst nicht willst? Und Ich sage dann immer, nein, ich habe da keine Angst, weil ich für mich persönlich ganz weiß, was ich möchte und was nicht. Und wenn es Dinge gibt, die eingeführt werden sollen oder Dinge gibt, die umgesetzt werden sollen, dann bin ich ganz alleine derjenige, der das Ganze entweder mitmacht oder eben nicht. Und wenn es die Konsequenz ist, dass ich es nicht mitmache und dann entsprechend etwas stattfindet, was vielleicht für den Großteil der Bevölkerung als sehr negativ angesehen wird, dann ist das so. Aber auch dann habe ich immer noch einen Plan B, einen Plan C, um auch diese Konsequenzen gar nicht walten zu lassen. Weil wenn man vorbereitet ist, wenn man weiß, was man selbst kann, da geht es wieder in das Thema Selbstbewusstsein auch, dann kann man sehr viele Szenarien durchplanen. Man muss es nicht. Es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr, sehr intuitiv leben von heute auf morgen. Ich bewundere diese Menschen, aber ich bin jemand, der schon sehr früh ein sehr starker Kopfmensch war. Und ich versuche selbst, dieses Thema oder diese Sichtweise abzulegen, um mehr meiner Intuition zu folgen. Und das klappt auch immer besser. Und wenn ich meiner Intuition folgen soll, dann würde ich auch sagen, es ist jetzt an jedem, etwas zu ändern, indem er für sich selbst entscheidet, was er möchte und was er nicht möchte. Das ist wieder der Punkt damit, dass wir als Bürger, als Menschen sehr viel Entscheidungsgewalt haben, ohne dass uns das in großen Teilen bewusst ist. Und das Urvertrauen, habe ich das Urvertrauen schon einmal verloren? Ich würde sagen, nein. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kindheit und kann sagen, dass ich alles das hatte, wovon ich auch vorhin gesprochen hatte, was ich gebraucht habe. Da gab es nichts, was ich jetzt vermisst habe, was die Liebe angeht zum Beispiel, was das Dasein für mich angeht. Da habe ich bisher tatsächlich, und ja, schön, dass es so gekommen ist, keine negativen Erfahrungen gemacht. Und das hat mich dann immer wieder selbst auch glücklich gemacht und hat mich auch immer wieder selbst dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass egal welche Probleme wir vermeintlich haben, Probleme sind für mich sowieso Herausforderungen, das sind keine negativen Dinge, die man unbedingt so und so und so lösen muss, sondern es sind Herausforderungen und diese Herausforderungen werden im Laufe eines Prozesses geklärt. Und es ist die Zeit immer dann da, wenn auch deine Lösung in dir selbst ja zum Vorschein kommt, wenn die Intuition dir das eingibt, was du in Zukunft vielleicht so oder so weitermachen sollst. Und jeder Mensch hat das. Ich werde immer wieder gefragt, das mit dieser Intuition, kann man das lernen oder was kann ich denn tun, um meine Intuition zu fördern? Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter Punkt für viele da draußen. Die Intuition, und das ist meine Definition davon, besteht aus dem Herzen, aus der Zirbeldrüse und aus dem Darmmilieu, aus dem Mikrobiom, aus dem zweiten oder wahlweise sogar gesagt dem ersten Gehirn des Menschen. Diese drei Komponenten bilden eine Empfindung, die jeder Mensch hat, aber sehr viele Menschen sich nicht darüber bewusst sind, weil sie im Laufe des Lebens durch so viele verschiedene Dinge abgelenkt wurden, durch so viele verschiedene Dinge gelernt haben, gar nicht auf ihren Körper selbst zu hören, dass sie denken, sie haben gar keine Intuition. Aber das kann man wieder erlernen und das ist ein sehr umfangreicher Prozess. Und dieser umfangreiche Prozess lohnt sich aber. Denn egal in welchem Bereich, du hast unglaubliche Vorteile, wenn du intuitiv handeln kannst. Sowohl im Bereich der Gesundheit als auch im Bereich vor allem des Geschäftswesens, der Wirtschaft, in deinem Beruf. Wenn du schon weißt, was passieren wird, oder wer sich wie verhalten wird, weil du auch dadurch natürlich eine unglaubliche Menschenkenntnis bekommst. Denn es ist eigentlich eine Sache des Menschen, diese Menschenkenntnis zu haben, ohne Psychologie studiert zu haben, ohne Pädagogik studiert zu haben. Diese Menschenkenntnis hat jeder Mensch, wenn er eben auch eine funktionierende Intuition hat. Und von dem her kann ich sagen, ich glaube, für mich war schon sehr viel Intuition früher da. Die habe ich mir erhalten oder haben mir meine Eltern erhalten. Das kann ich so im Nachhinein betrachtet gar nicht mehr auseinanderhalten. Auf jeden Fall war, glaube ich, sehr viel Intuition bei mir schon da in frühen Jahren. Und das war gleichzeitig dann auch für mich das Zeichen, ich brauche gar keine Angst vor etwas haben, denn ich habe das Vertrauen in mich. Und das hatte ich schon sehr, sehr früh. Und ich hatte auch das Vertrauen in meine Eltern. Und ich wusste, egal was kommt, es wird immer einen Weg dafür geben.
Wenn wir uns die Menschen heute anschauen, so denke ich, dass ganz viele noch sehr weit von ihrer Intuition abgeschnitten sind. Das merkt man vor allem aktuell auch daran, wie unreflektiert sie diverse Maßnahmen und Regeln befolgen und sich so leicht beeinflussen lassen. Ingmar, um das nun abzuschließen, wie ist deine Stimmung zurzeit? Also, wenn du die Menschen so siehst, sind wir gerade auf dem direkten Weg in die dunkle neue Weltordnung oder werden die Menschen noch rechtzeitig zu ihrer Intuition zurückfinden und sich von dieser Täuschung abwenden? Oder wird es vielleicht eine Art zwei Parallelgesellschaften geben? Die einen werden sich für das eine entscheiden und die anderen für das andere.
Sehr gute und umfangreiche Frage mit umfangreicher Beantwortung meinerseits. Ich denke, dass wir in eine Welt zusteuern, in der es sehr, sehr wichtig wird, dass man anfängt, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen muss man vor allem für sich selbst und für sonst niemand anderen treffen. Denn das ist ein Punkt, der gerade jetzt sehr gefördert wird, dass versucht wird, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, dadurch, dass es Menschen gibt, die die eine Ansicht haben, dass das alles gerechtfertigt ist, wie es abläuft. Andere wiederum sind nicht gerechtfertigt. Und die Misere ist, dass diese zwei Menschen womöglich ein Teil einer Familie sind. Und dadurch wird sehr viel Spaltung erzeugt innerhalb der Familie. Und um das Thema von vorhin noch mal ganz kurz hier mit reinzunehmen, wenn wir uns anschauen, was sich in den letzten Jahrzehnten gar schon entwickelt hat, wenn es um die Familie geht, dann könnte man mutmaßen, dass dahinter auch ein gewisser Plan steckt, die Familie zu zerstäuben, zerstören oder zumindest immer weiter abzubauen. Und das ist natürlich auch ein perfektes Mittel, wenn man jetzt einen Keil in die Familie reintreibt, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest wie man das medial mitbekommt, um Leben und Tod geht. Und dieser Keil, der hier reingetrieben wird, der wird dafür sorgen, dass jeder Mensch Entscheidungen treffen muss. Und diese Entscheidungen, die werden nicht leicht. Diese Entscheidungen werden auch vermutlich Beziehungen zerstören. Und das ist aber, um wieder hier einen Bezug zur Spiritualität zu nehmen, aus meiner Sicht auch eine ganz gewollte Sache. Denn wenn ich das mit einem anderen nicht aushalte, weil er die oder die Meinung hat, ich das nicht tolerieren kann oder auch nicht akzeptieren kann, dann wäre es früher oder später sowieso dazu gekommen, dass diese Beziehung im Sande verlaufen wäre oder kaputt gegangen wäre. Es ist hier nur eine, sag ich mal, höhere Instanz, die diesen Prozess in einigen wenigen Bereichen auch so, ja, fördert, dass Beziehungen zum Beispiel früher auseinanderbrechen, wie sie hätte auseinanderbrechen sollen, dass Familien früher auseinanderbrechen, wie sie hätten auseinanderbrechen sollen. Dass man erkennt, dass sein Job vielleicht doch nicht so der wahre ist und man eigentlich diesen Job zu 99% nur macht, damit man wirtschaftlich abgesichert ist und 1% ist dann vielleicht noch Spaß, aber dieser Spaß entlädt sich dann mehr in der Autofahrt zum Geschäft hin, in einem viel zu schnellen Auto, was man sich gekauft hat, auf Raten. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es ist die Zeit der Erkenntnis für sehr, sehr viele Menschen, für die ganze Welt. Und diese Erkenntnis, die man vielleicht im Laufe der Zeit, und ich gehe hier auch von Jahren aus, gewinnen wird, wird immer brisanter. Und es kann tatsächlich so kommen, wie du es auch schon angesprochen hast, dass wir wahrscheinlich in einer Zweiklassengesellschaft auf kurz oder lang leben könnten. Ich möchte hier den Konjunktiv benutzen, weil ich es natürlich auch nicht weiß. Ich kann es nur mutmaßen. Und es deutet aber sehr, sehr viel darauf hin, vor allem, wenn man sich jetzt auch die jüngsten Ereignisse anschaut, dass sehr viel auch wiederum ja nicht angenommen wird, was zum Beispiel das Thema Impfung angeht. Es gibt immer mehr, die vermelden, dass ja 50-60% der Angestellten im Gesundheitswesen, egal ob in ja, Amerika, in Spanien oder sonst wo, keine Lust haben, sich impfen zu lassen. Und das ist schon ein Zeichen. Und das ist das, was ich auch vorhin als Botschaft ganz kurz angesprochen hatte. Wir Menschen haben die Möglichkeit, immer und überall genau solche Zeichen zu setzen. Und diese Zeichen sind entscheidend, weil es gibt hier ein Spruch, ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist, eventuell, wenn, dann weiß ich nicht, von wem es stammt, aber stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und so sehe ich das bei allen Dingen. Stell dir vor, es sind Maßnahmen und keiner erfüllt sie. Das heißt jetzt nicht, dass ich aufrufen möchte zu Ungehorsam oder zu irgendwelchen anderen Dingen, aber stellt euch mal nur vor, dass wenn 40 Millionen Menschen, nehmen wir mal an, das ist circa die Hälfte in Deutschland, nicht sich dafür entscheiden, sich impfen zu lassen, dann wird das nicht spurlos an den Menschen, an den Marionetten in der Politik vorbeigehen. Denn immerhin ist ja hier das globale Ziel, das auch vollständig zu erreichen. Und ich denke, dass da jeder selbst diese Entscheidung und nicht nur diese, sondern viele andere Entscheidungen, die im Laufe der Zeit kommen werden, für sich treffen muss und ganz, ganz bewusst treffen muss und bitte die Angst zu Hause lässt. Die Angst und vor allem die Angst vor den Konsequenzen, die kommen werden. Ich rede aktuell sehr viel mit Menschen mit ein oder zwei Kindern, die unglaubliche Angst haben, dass sie ihr Kind impfen müssen aufgrund der Maßnahmen, aufgrund der Zeitfolge, die ablaufen soll in den nächsten Monaten und sie das nicht wollen. Und dann heißt es immer wieder von mir, ja, niemand zwingt dich dazu. Selbst wenn es einen Zwang und eine Pflicht gibt, zwingt dich trotzdem niemand dazu, weil es ist irrsinnig zu glauben, und da bin ich normalerweise jemand, der sich da sehr viel vorstellen kann, aber es ist aus meiner Sicht irrsinnig zu glauben, dass auf einmal vor jeder unserer Türen Menschen stehen, die uns dazu zwingen wollen. Dieser Zwang, diese Pflicht, die womöglich im Raum steht, die kann durchgesetzt werden. Das steht für mich außer Frage, aber sie wird nicht so durchgesetzt, wie sich der ein oder andere das vorstellen mag, sondern es wird an unser materielles Gut gegangen, es wird an unsere Gewohnheiten gegangen. Dann heißt es eben, das Kind darf nicht mehr in die Kita. So, jetzt heißt es aber auch dann von dem Arbeitgeber her, Mensch, du darfst aber auch nicht mehr arbeiten kommen, weil du lässt dich ja auch nicht impfen. Und dann haben wir eine Situation, in der sehr viele Menschen sich sehr hinterfragen müssen, was will ich jetzt wirklich? Und man könnte schon fast sagen, ohne dass man ja das Ganze vielleicht schlecht auslegt, aber es ist eine unglaublich hilfreiche Zeit, denn so viel Aufwachprozess, so viel Erkenntnis gab es aus meiner Sicht so, zumindest in der niedergeschriebenen Geschichte, noch nie. Und es ist schon fast ein Wettrennen. Es ist ein Wettrennen und derjenige, der als Erster ankommt, hat die Erkenntnis, dass er all das gar nicht möchte. Aber sehr, sehr viele, die sind nicht auf einem 100-Meter-Sprint unterwegs, sondern auf einem großen Marathon. Und die haben natürlich auch nicht trainiert für diesen Marathon und haben die ein oder anderen Blessuren aus ihrem Leben und sind deswegen ganz, ganz hinten. Und bis die alle mal über die Ziellinie kommen, wird sehr viel Zeit vergehen, aber diese Zeit bleibt eben nicht. Und deswegen sage ich mal so, es ist natürlich eine sehr schwierige Situation für einige Menschen. Es ist auch eine Situation, in der man sicherlich auch wiederum mit Zukunftsängsten zu tun hat, was eben auch Schließung von immer wieder exorbitant vielen Geschäften angeht. Aber es ist ein riesengroßer Schubser, der einem gegeben wird, damit man möglichst schnell auch diese Erkenntnis bekommt. Natürlich kann man sich das so jetzt nicht mehr raussuchen, aber ich sag mal so, die Menschen hätten zumindest für den Großteil diesen Aufwachprozess von alleine niemals losgetreten. Da bin ich zumindest der Meinung.
Das war Ingmar Bieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schau dir unbedingt den YouTube-Kanal von Ingmar an. Den Link dazu findest du weiter unten. Abonniere unseren Newsletter, unterstütze uns mit einer Spende, wenn dir diese Folge gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf Sei Mutig TV.